Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, die Plattform in Ulm auf der 102,6, jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr hier bei Radio Free FM. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der mich schon allein durch die extrem schnelle Antwort sehr positiv überrascht hat. Er war nämlich gerade am Wochenende noch bei einem riesengroßen Kongress in Ulm und jetzt sitzt er hier bei Radio Free FM, der ärztliche Direktor und auch Gründer der Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm, Professor Dr. Fegert. Sehr schön, dass Sie hier sind.
Ja, hallo. Freut mich auch.
Wir freuen uns sehr, dass wir Sie gewinnen konnten und werden jetzt mal in der nächsten Stunde schauen, was man so als Leiter einer Kinder- und Jugendpsychiatrie alles so macht. Natürlich nicht alles, das werden wir nicht ganz hinkriegen, aber vielleicht, wenn Sie mal ganz kurz einen biografischen Abriss von Ihrem Werdegang geben, dass man sich mal so ein kurzes Bild machen kann, was man denn alles so braucht, bis es dann zu diesem Posten gekommen ist.
Ja, ich hatte einen auch für mein Fach ungewöhnlichen Werdegang, weil die meisten Kinder- und Jugendpsychiater werden das während des Medizinstudiums oder noch später, weil unser Fach leider am Anfang in der Lehre nicht vorkommt, weil man meint, das sei zu speziell. Dabei betreffen psychische Störungen bei Kindern ungefähr 20% aller Kinder haben psychische Probleme. Also es wäre eigentlich ein Fach, was jeder Arzt irgendwann mal hören müsste. Aber ich hatte das Glück, dass ich Kriegsdienst verweigert habe und zum Zivildienst in eine neu gegründete Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, damals in Weinsberg, gekommen bin. Und da war ich dann so Feuer und Flamme von dem Fach. Ich fand das so spannend. Und die Ärzte und Psychologen haben mich da auch sehr stark einbezogen, dass ich gedacht habe, ja, das will ich unbedingt später als Beruf machen. Und dann hatte ich schon einen Studienplatz in der Psychologie und dann kam der dortige Chefarzt und die leitende Psychologin zu mir und sagte, Mensch, überleg dir das doch nochmal, willst du nicht lieber Medizin studieren? Chefarzt wirst du eigentlich nur als Arzt. Das ist so auf der Assistentenebene alles gleich, aber wenn es dann wirklich in die Leitungsebene geht, und bei dir könnten wir uns vorstellen, dass du irgendwann mal Chef sein willst von so einer Klinik. Und da die Menschen gut zu mir waren und ich da viel gelernt habe, habe ich denen vertraut und habe Medizin studiert und habe es bis heute nicht bereut.
Und dann haben Sie sich schnell spezialisiert auf dann die Psychiatrie, also als Facharzt dann?
Ich habe also schon während des Studiums auch Sommerjobs immer gemacht, Nachtwachen in der forensischen Psychiatrie, also da, wo Strafgefangene quasi, die nicht zurechnungsfähig sind, behandelt werden. Sehr harter Job, da geht es manchmal auch recht rau zu, oder in der Akutaufnahme. Überall da, wo es die höchsten Zulagen gab, weil als Studi sucht man ja Geld. Also hatte sehr viel praktische Erfahrung in der Pflege, habe auch das kleine Pflegeexamen gemacht und habe also sehr lange schon praktisch in dem Bereich gearbeitet. Und nachdem ich dann mit dem Studium fertig war, habe ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin meine Facharztausbildung angefangen und war dann im Austausch noch, weil wir immer noch ein Nachbarfach machen müssen, in der Pädiatrie, in der Kinderheilkunde, um halt von der somatischen Kinderheilkunde, den körperlichen Erkrankungen auch eine Ahnung zu haben, und war in der Erwachsenenpsychiatrie, um auch vom Erwachsenen noch mehr mitzubekommen und auch meinen EEG-Schein zu machen, also die Hirnströme ableiten zu können und so weiter. Also die Facharztausbildung ist recht komplex und dauert 5 Jahre.
Und dann haben Sie noch nebenbei Gesang studiert, aber sich dann doch nicht für eine Gesangskarriere entschieden, oder wie ist das biografisch einzuordnen?
Ja, das war ein Hobby, was ein Stück weit zu gut gelaufen ist. Und ich habe relativ viel neue Musik auch im Chor gemacht und dann kamen kleinere Solopartien. Und als Studierender habe ich doch zu einem erheblichen Teil mein Geld eigentlich auch darüber verdient und war Tenor und das hat auch viel Spaß gemacht. Aber ab einem gewissen Grad, ich habe auch viel Aushilfen in Profikören gemacht, im Rundfunkchor und so weiter. Und wenn man dann sieht, welche Träume man als junger Mensch hat, ganz vorne auf der Bühne zu stehen und die große Starkarriere zu machen. Und die machen halt ja nur ganz wenige. Fand ich es weniger riskant, Kinder- und Jugendpsychiater zu werden, als jetzt anzustreben, Starttenor zu werden.
Das heißt, das haben Sie dann zur Gänze eingestellt? Oder machen Sie das jetzt noch ein bisschen ab und zu mal zum Vergnügen? Oder?
Ich habe es so bis ich ungefähr 40, 45 war, habe ich es noch gemacht. Das Letzte, was ich Größeres gesungen habe, war ein Solo in der Liste Messe am Gendarmenmarkt in Berlin im Konzerthaus und seither habe ich aber nichts mehr solistisch gesungen.
Also könnten Sie jetzt nicht aus dem Stegreif hier in den Pausen ein bisschen...
Das könnte ich schon, aber das sollte ich lieber nicht. Sie haben mich ja vorher gewarnt, ich sollte mir überlegen, das geht über den Äther und blamieren will ich mich ja hier nicht.
Natürlich, ich fand es nur interessant in der Biografie eben. Und ja. Es stand also schon fast, also es wäre alles bereit gewesen, dass Sie eine Profikarriere starten können, wenn Sie es darauf angelegt hätten.
Das hätte ich schon machen können, glaube ich, ja.
Okay, gut. Aber dann gab's eben dann die Psychiatrie. Was bedeutet denn das jetzt, dass Sie auch Gründer sind? Das heißt, die Universität Ulm ist ja vergleichsweise jung. Ja, die Disziplin ist ja noch nicht ganz so jung. Haben Sie dann den Auftrag bekommen vom Präsidenten der Universität? Hier, bitteschön, jetzt machen Sie mal, stellen Sie uns mal ein Konzept für eine Kinder- und Jugendpsychiatrie oder orientiert man sich da an klassischen Vorgaben oder was bedeutet das Gründer?
Also es war so, dass zuerst 4 Jahre vorher, glaube ich, die Erwachsenenpsychiatrie von Professor Spitzer gegründet wurde. Im Prinzip macht eine Universität das so, dass sie einen Lehrstuhl ausschreibt. So war es hier in Ulm auch. Mein Lehrstuhl war ausgeschrieben. Und dann gibt es Bewerbungen von verschiedenen Kandidaten. Dann wird eine Liste erstellt, die wird extern begutachtet durch andere Gutachter und dann entscheidet man sich für einen. Und das war ich. Zu dem Zeitpunkt stand noch nicht genau fest, wo gebaut wird, wie das gemacht wird. Ich hatte vorher bei einem Kollegen in Mainz mitbekommen, dass der da zugesagt hat, auch in so einer Situation, und die Klinik die nächsten Jahre nicht gebaut wurde und der auch frustriert hingeschmissen hat damals und dann einfach in die Praxis, in die Niederlassung gegangen ist. Und ich war relativ skeptisch, weil die Uni Ulm, also bis zum Jahr 2000, es nicht hingekriegt hatte, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie aufzubauen.
Also einfach organisatorisch oder
es war, finanziell? Es war nie die Zeit finanziell. Mhm. Es gab vom Land das Geld nicht. Die Ausbildung fand ja zunächst in der Weißenau und in Günzburg statt, die anderen zwei erwachsenenpsychiatrischen Abteilungen der Uni Ulm sind, bevor die Abteilung von Herrn Spitzer gegründet wurde. Und Kinder- und Jugendpsychiatrie gab es zur Versorgung, auch eine Abteilung in der Weißenau, aber gab es gar keinen Lehrstuhl. Und als ich mich hier beworben habe, habe ich schon relativ skeptisch nachgefragt, was für Räumlichkeiten, wo soll das denn passieren, in welchem Zeitraum. Und dann sagte jemand aus der Kommission, also wenn wir das hier in Ulm sagen, also Ehrenwort, dann wird das auch gemacht. Mhm. Und das war gerade so zu der Kohlzeit, also Ehrenwort war kein Begriff, der so unbedingt hohes Ansehen hatte. Und da habe ich gefragt, ja, geht's auch ein bisschen konkreter? Und dann wurde der damalige Klinikumsverwaltungschef, Herr Schierer, in das Gespräch mit reingeholt. Und dann merkte ich schon, aha, die haben Interesse, ja, wenn sie da den Verwaltungschef holen. Und der hat mich dann ein bisschen examiniert, ob ich so mit neuen Versorgungsmodellen, Institutsambulanzen gab es damals in Baden-Württemberg noch nicht, also Ambulanzen, die an der Uniklinik sind und die chronisch kranken, psychisch kranken Kinder gut versorgen. Ja. Und da haben wir darüber geredet und dann hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl, als ich hier wegging, so war es dann, dann habe ich den Zuschlag gekriegt. Und dann war immer so meine Haltung, ich unterschreibe erst, wenn umgebaut wird. Weil Bauarbeiten sind eigentlich nicht mehr zurückzudrehen. Ja? Und dann hatte ich schon von Rostock aus, wo ich meinen Lehrstuhl vorher hatte, hier den Umbau mit konzeptionell gemacht. Das sind ja zwei relativ ungeeignete Schwesternhäuser, die wir versucht haben, für Kinder und Jugendliche geeignet zu machen. Wir brauchen in der Klinik auch kein Schloss oder kein super Luxushotel-Standard, sondern das soll ja eine Phase der Umorientierung sein. Also was klösterlich karges ist gar nicht so falsch. Es soll zu Hause gemütlich sein, nicht in der Klinik. Ja. Aber aus den Häusern irgendwie was zu machen, was man als Klinik halbwegs betreiben kann, das war gar nicht so einfach. Und da haben wir halt die besten Möglichkeiten gesucht. Und als dann der Umbau losging, hat mir Herr Schierer Bilder schicken lassen und hat gefragt, zicken Sie jetzt noch weiter? Und habe ich ihm natürlich gesagt, dass ich nie gezickt habe, aber ich einfach auch die Sicherheit haben wollte, dass sich was tut. Und dann habe ich in Ulm zugesagt und habe es eigentlich bis heute nicht bereut.
Und dann durften Sie sich selber Ihre Schwerpunkte aussuchen oder gab es da auch Vorgaben in Hinblick Versorgungsauftrag oder sowas? Oder haben Sie gesagt, so, jetzt haben wir ihn geholt, jetzt darf er auch seine Steckenpferde sozusagen voranbringen? Oder gab es da klar umrissene Arbeitsaufträge inhaltlich?
Na gut, das ist ja das Schöne an der Universität, dass man eigentlich eine völlige Freiheit hat. Wir sind als Versorger, als Chefarzt bin ich ja für die Versorgungsregion hier zuständig, also Ulm, Alb-Donau-Kreis und der nördliche Teil von Biberach. Das kann ich mir nicht aussuchen. Und das wollte ich mir auch nicht aussuchen. Es gibt ein paar Universitätskliniken, die keinen Versorgungsauftrag haben. Aber ich denke, dann geht man auch ein bisschen am wirklichen Leben vorbei. Also durch die Notfälle, die jungen Menschen, die Selbstmord begehen wollen und so weiter, die wir mitbekommen, da bekommen wir auch relativ viel über die Krisen von jungen Menschen mit. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, auch für die Facharztausbildung, dass man normale Versorgung macht. Aber im Wissenschaftlichen ist jeder Professor, auch vom Grundgesetz her, wir haben ja Wissenschaftsfreiheit, eigentlich völlig frei in der Wahl seiner Schwerpunkte. Da gibt es keine primären Vorgaben. Und das ist natürlich ein sehr hohes Privileg. Es dauert lang, bis man auf so einem Posten ist. Aber wenn man den mal hat, dann denke ich, kann man wirklich auch sehr viele Dinge verwirklichen, die einen interessieren.
Und dann war bei Ihnen jetzt eines dieser Schwerpunkte ist der Missbrauch, kann man das so sagen, wenn man das immer wieder so jetzt liest auf den Seiten.
Und ja, eine der ersten Patientinnen in meiner ersten Woche, wo ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin gearbeitet hatte, war sexuell missbraucht und hat mir das im Erstgespräch erzählt. Und ich war als junger Assistent völlig überfordert, hatte in der Soziologie, ich habe ein bisschen Soziologie auch studiert, mich ein bisschen mit Kinderschutz beschäftigt, aber hatte davon wirklich keine Ahnung. Und was macht man als Junge? Man geht zum Oberarzt und zum leitenden Psychologen, die hatten auch keine Ahnung, der Chef hatte auch keine Ahnung. Und wie jeder gute Chef hat mein damaliger Chef gesagt, er setzt sich mal in die Unibibliothek, damals war es noch nicht so im Internet, und recherchiere und guck, was es an Literatur gibt weltweit dazu. Und so bin ich relativ früh auch zu einer theoretischen Beschäftigung mit Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung gekommen. Und das Thema hat mich eigentlich nie losgelassen, weil ich es bis heute einen der größten Skandale finde. Auch in den reichen Gesellschaften haben wir ja enorm hohe Zahlen von sexuellem Missbrauch. Wir haben gerade eine Repräsentativuntersuchung gemacht und ein Drittel der Bevölkerung hat in der Kindheit irgendeine Form, also Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, sexuellen Missbrauch oder emotionale Misshandlung erlebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ein knappes Drittel. Das heißt, das ist eine der wichtigsten gesundheitsbezogenen Aufgaben, die wir in der Gesellschaft haben. In meiner Facharztausbildung habe ich aber systematisch nie was dazu gelernt. In unseren Ausbildungskurricula an der Universität ist das bis vor kurzem überhaupt nicht vorgekommen. Und das hat mich eigentlich immer empört und motiviert, da was zu machen.
Ist es dann zu schambesetzt oder hat man dann Angst vor den Konsequenzen oder wird es bewusst unterdrückt oder hat sich bloß keiner drum gekümmert? Wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, es hat sich vor allem keiner drum gekümmert, weil man meinte, damit nicht Karriere machen zu können. An der Uni werden ja schon auch die Sachen geforscht, die gefördert werden, für die es Drittmittel gibt. Und lange Zeit hat man das eher für ein Schmuddelthema gehalten oder für ein soziales Problem, aber nichts, was man durch Forschung wirklich weiterbringen kann. Mhm. Ja? Also heute weiß man in der Traumaforschung jetzt so viel, warum unterschiedliche Belastungen auf Menschen unterschiedlich wirken, dass es auch mittlerweile ein molekulares Thema geworden ist, wo man versucht, in der Genetik zu verstehen, was hat jemand als Anlagen, warum werden bei dem einen diese Anlagen, kommen die zum Ausdruck, bei anderen, bei ähnlichen Belastungen nicht, gibt es da Unterschiede und so weiter, aber das war damals noch nicht so weit.
Ist es also jetzt in der Wissenschaft angekommen, kann man sagen?
Ich würde sagen, es ist in der Wissenschaft sehr stark angekommen, leider durch lauter traurige Ereignisse. In den USA war das 9/11 und der Hurrikan Katrina, wo quasi eine ganze Gesellschaft umgedacht hat und sich anders mit traumatisierten Personen auseinandergesetzt
hat. Aber das dürfte ja für alle Fachbereiche bei Psychiatrie gelten, dass es nicht immer die spaßigen und lustigen Anlässe sind, dass man drüber nachdenkt. Das ist ja bei anderen psychiatrischen Krankheiten wahrscheinlich nicht anders, schätze ich mal, oder?
Das ist auch so, aber bei den anderen Krankheiten gibt es wenigstens Medikamentenentwicklungen, also Interessen der pharmazeutischen Industrie, die Forschung gepusht haben. Kinderschutz kann ich nicht mit Medikamenten machen. Da ist wirklich, haben wenige Leute im Prinzip finanzielle Interessen dran.
Ist es vielleicht auch ein bisschen zu wenig greifbar, das Thema? Wie jetzt beispielsweise sage ich, wenn ich jetzt Epilepsie habe oder Depressionen, kann man das ja auch recht gut kategorisieren, ICD-10-mäßig und einklassifizieren, ja, und medikamentös behandeln. Das fällt ja da ziemlich weg. Das ist ja eher was Weicheres, oder? So kommt es mir zumindest vor.
Na, es ist manchmal was ziemlich Hartes und Brutales, aber die Definitionen sind weich und manchmal verstehen wir uns auch nicht. Also guter Kinderschutz geht ja eigentlich nur in Zusammenarbeit, also zwischen der Jugendhilfe, den Angeboten, die Jugendämter zum Beispiel machen können, den Unterstützungen, die die Medizin machen kann, zum Beispiel in der Klinik wie meiner, in der Praxis oder eben im sozialpädiatrischen Zentrum. Und da muss man gut zusammenarbeiten. Manchmal gelingt uns da schon keine vernünftige gemeinsame Sprache. Wenn Sie den Fall Jamur nehmen, ein Kind, was in Hamburg in der Pflegefamilie zu Tode gekommen ist, da gab es eine exzellente Untersuchung durch eine rechtsmedizinische Kinderschutzambulanz. Die Kollegen haben sich so vornehm ausgedrückt, ich sage das mit einer gewissen Ironie, dass die Familienrichterin und die zuständige Sozialarbeiterin nicht kapiert haben, was der Befund bedeutet. Und angenommen haben, die schweren inneren Verletzungen im Gehirn bei dem Kind hätten durch eine Notbremsung im Auto der Pflegemutter kommen können. Dabei waren es eindeutige Hinweise auf die Misshandlung in der Herkunftsfamilie. Das Kind ist auf der Entscheidung der Familienrichterin aus der Pflegefamilie rausgenommen worden und ist kurz darauf in der leiblichen Familie zu Tode gekommen. Eigentlich sind wir damit verantwortlich, wir Ärzte, wenn wir uns nicht klar ausdrücken und die Familienrichterin und Sozialarbeiterin auch, wenn sie nicht nachfragt, sondern einfach ihre Schlüsse zieht, obwohl das nicht klar ist.
Wobei ja gerade jetzt in dieser Thematik der interdisziplinäre Austausch ja noch mehr da sein sollte, weil es ja eben, wie Sie sagen, ein rechtliches Problem und auch soziologisch, also von den Sozialarbeitern ein Problem ist oder Familiengericht, die dann mit reinspielen. Das heißt, das ist ja eigentlich eine Disziplin, wo man mehrere Professionen an einem Tisch hat.
Ne? Genau. Also man redet ständig von Vernetzung und manchmal klappt es auch ganz gut. Ich denke hier in Ulm, Alb-Donau-Kreis, klappt es wirklich relativ gut. Aber man ist heute teuer auf Holz geklopft. Man ist natürlich nie vor einem Problemfall gefeit. Und die Sozialarbeiter mittlerweile lernen noch am ehesten während der Ausbildung was darüber. Die Juristen quasi nicht. Jetzt gibt es sogar Debatten, ob man Familienrecht als Fach im Jurastudium ganz abschafft. Und Kinderschutz dann schon gar nicht. Ja. Und in der Medizinausbildung ist es bislang auch viel zu wenig unterrichtet worden.
Da werden wir noch einige interessante Themen haben, auch von dem ganz aktuellen Kongress, der am Wochenende in Ulm stattgefunden hat. Jetzt machen wir mal eine kleine musikalische Unterbrechung und sind in wenigen Minuten wieder zurück mit dem Professor Dr. Fegert der Uni Ulm. Bis gleich. Radio Free FM, die Plattform mit Professor Dr. Jörg Fegert von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm. Und jetzt gehen wir mal zurück zum Tagesgeschäft sozusagen, denn der ein oder andere hat selbstverständlich mitbekommen, Sie kommen sozusagen direkt von einem großen Kongress, der auch noch glücklicherweise hier im wunderbaren Ulm stattgefunden hat. Verlieren Sie doch mal ein paar Worte zu dem gerade eben stattgefundenen Ereignis.
Ja, meine Gesellschaft, die Fachgesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, macht alle 2 Jahre ihren Fachkongress. Und ich hatte als Kongresspräsident jetzt die Freude, die Kollegen nach Ulm einladen zu dürfen. Und der Kongress davor war in München gewesen, war sehr erfolgreich und ich hatte so ein bisschen Angst, schaffen wir es auch in Ulm, gleich viel Kollegen zu mobilisieren. Und die erste sehr positive Überraschung war, wir hatten hier in Ulm den größten Kongress in unserem Fach, den es je gab. Also es war der 35. und wir haben über 2000 Fachbesucher gehabt, haben uns auch entschlossen, noch Lehrerveranstaltungen und Schülerveranstaltungen zu machen. Da waren auch nochmal über 300 Leute da. Also ich würde sagen, schon allein von den Zahlen her war es ein voller Erfolg. Das war auch nur möglich, weil die Baden-Württemberg-Stiftung mit unserer Fachgesellschaft gemeinsam der Veranstalter war. So konnten wir diese Angebote auch für Lehrer und Schüler und so weiter vieles ins Angebot nehmen. Mir war das wichtig, weil wir als Motto gewählt hatten, dazugehören. Und dazugehören ist ein Begriff, den unsere Patienten eigentlich erfunden haben. Wir haben mal ein Projekt, unsere Klinikschule hat ein Projekt gemacht zu Teilhabe und zu Inklusion. Und das sind ja beides ein bisschen sperrige, politisch besetzte Begriffe, wo es auch viel Streit gibt, wo man lange um Schulgesetz gestritten hat, wo man sich fragt, wie kann man dafür sorgen, dass alle Kinder an der Gesellschaft teilhaben können, was braucht es an Unterstützung. Und solche Begriffe sind aber eigentlich als Kongressmotto nicht wirklich zu kräftig. Und unsere Kinder haben gesagt, ja, also ich würde es eigentlich dazugehören nennen. Das ist doch ein Wunsch von jedem Kind, dass es irgendwo dazugehört, in einem Verein, in der Familie. Und der Gegensatz dazu ist ausgeschlossen sein, gemobbt werden. Und die Folgen von diesem Ausschluss, damit haben wir auch ganz viel zu tun. Und um diesen Begriff dazugehören, haben wir eine Ausstellung mit den Kindern gemacht, die hier auch schon mal in der Sparkasse vor 2 Jahren gehängt ist, und haben einen Katalog dazu gemacht und haben das jetzt nochmal hier beim Kongress gezeigt. Und wir haben auch das Programm darum organisiert. Also Herr Teicher zum Beispiel aus Boston, aus Harvard, einer der weltbekanntesten Traumaforscher, war da und hat berichtet, was es heißt, wenn man nicht dazugehört. Herr Olveus aus Norwegen, der den Begriff des Mobbing oder Bullying, also dieses herabsetzenden Verhaltens einer Gruppe gegenüber einem Mitschüler, als erster erforscht hat, der überhaupt die Begriffe geprägt hat, ein lebendes Denkmal, ja, war auch da, hat den Kongress mit der Kultusministerin Frau Eisenmann eröffnet in einem Diskussionsgespräch, was ich moderieren durfte. Und wir waren durch diesen Begriff dazugehören ziemlich nah im wirklichen Leben der Kinder, Jugendlichen und Familien, die wir betreuen. Und da geht's halt sehr häufig, kann ich noch in der Schule dazugehören? Flieg ich raus? Kann ich mit dem Problem, traue ich mich noch dahin, wenn ich Angst habe? Also dieses in irgendeiner Gruppe akzeptiert zu sein oder isoliert zu sein, ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Dimension. Und wenn wir mit Patienten drüber reden, was soll besser werden, dann ist es auf der einen Ebene die Symptome, dass ich weniger traurig bin und so weiter. Aber was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich besser im Alltag klarkomme, dass ich wieder Freunde habe und dass ich wieder irgendwie einen Ort im Leben habe, wo ich dazugehöre.
Also war das dann ein Fachkongress, der sich aber inhaltlich vom Patienten aus sozusagen gedacht ist?
Ich glaube, unsere ganze Arbeit ist vom Patienten aus gedacht. Und das finde ich auch das Spannende in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich sage immer, das Fach ist eigentlich wie ein Seismograph, weil wir bestimmte gesellschaftliche Themen etwas früher mitbekommen, weil die Probleme, die Jugendliche haben, wenn sie bei uns aufgenommen werden, eigentlich wie im Brennglas zeigen, was im Moment in der Gesellschaft ohnehin los ist.
Wobei sie natürlich immer nur die extremen Ränder haben, ne?
Aber man kann dann quasi schließen, wenn wir die Spitze des Eisbergs sehen, was im Moment im Trend ist. Wir nutzen das auch im Prinzip in der Forschung. Zum Beispiel, wir hatten 2014 schon mehrere extreme Notfälle mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. haben damals, habe ich organisiert, zusammen mit meiner Kollegin Frau Professor Ludolf, die leider mittlerweile gestorben ist, eine erste Stellungnahme unserer Fachgesellschaft zur Haltung, die wir diesen Unbegleiteten gegenüber haben, dass wir denen nicht die Perspektive nehmen dürfen, also die quasi mit allem, was wir hier haben, versorgen, bis sie 18 sind und sie dann abschieben, dass die dann quasi eine Krise kriegen und sich umbringen wollen und den Sinn überhaupt nicht mehr verstehen, ist ja logisch. Das hatten wir 2014 der Bundesregierung vorgetragen. 2015 ging die Fluchtwelle richtig los. Da waren wir schon vorbereitet. Ich habe 2015 auf dem Gipfel der Debatte in Würzburg eine Veranstaltung mit Königin Silvia gehabt. Die kriegt man ja nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Jahr vorher geplant, weil mir das Thema wichtig war. Und so haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wirklich manchmal ein Gespür, was sind die nächsten Themen? Auch Essstörungen war früher in Anführungszeichen so ein Modethema, wo man wirklich sehr, sehr nah auch an der gesellschaftlichen Haltung den Blick auf den weiblichen Körper, auf die Körper überhaupt ist. Also wo viele gesellschaftliche Strömungen auch eine Rolle spielen.
Tauschen Sie sich dann auch international aus oder beschränkt sich das dann auf Deutschland, dass Sie sagen, diese und jene Sachen beobachten wir jetzt, oder ist es dann auch so, dass Sie sagen, hier Kollege aus Amerika, Norwegen, wo auch immer, da tauschen wir uns aus und merken, dass es dann sozusagen weltweite Phänomene sind?
Wissenschaftlich haben wir sehr viel Austausch. Der Kongress war jetzt ein deutschsprachiger Kongress. Und deshalb kamen vor allem Kollegen aus Deutschland, aus der Schweiz und Österreich, aber es waren italienische Kollegen auch da, also es ist aus Luxemburg. Wir haben natürlich auch internationale Kongresse, die ich auch besuche, und wir haben, was ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht hier in Ulm ist und was auch zeigt, wie die Welt sich verändert hat durch das Internet. Ich bin Herausgeber von einer internationalen Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ein Open Access Online Journal. Das wird also in Großbritannien hergestellt. Die Produktion ist aus Spargründen nach Indien verlagert, wie bei vielen Verlagen, wenn es auf Englisch ist. Und die Programmierung passiert in Indien. Mein Mitherausgeber saß bis vor kurzem am National Institute of Mental Health in Bethesda, bei Washington in den USA. Und wir machen nun gemeinsam eine Zeitung, die weltweit gelesen wird, die viel auch in Afrika gelesen wird, die ganz viele Leser in Asien hat, weil wir das einzige nicht amerikanisch oder englisch dominierte Fachjournal sind. Und mittlerweile sind wir die offizielle Zeitschrift der internationalen Fachgesellschaft. Und das von Ulm aus wäre, sag ich mal, vor 25 Jahren nicht denkbar gewesen. Weil da hätte man so ein Projekt nur machen können, wo eine ganz große Bibliothek ist und wo man auch Zugang zu allen Ressourcen hat. Dadurch, dass das Internet die Kommunikation eigentlich überall hin möglich macht, kann man plötzlich eine Redaktion haben, die eigentlich den Globus umspannt, und kann auch von Ulm aus so ein Projekt managen.
Natürlich für den wissenschaftlichen Austausch ist es natürlich ein großer Segen. Vorher musste man immer seine Traktate hin und her mit der Post schicken und so. Und dann hat man von einem eine Reaktion bekommen. Das ist natürlich jetzt hat man natürlich unglaublich andere Möglichkeiten. Wo Sie es gesagt haben, Sie fühlen, also nicht Sie, sondern Ihr Institut fühlen voraus, was für Wellen eventuell kommen könnten. Dann frage ich Sie doch jetzt mal gleich ganz direkt, was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach die nächste Welle, die uns droht oder die Sie bemerken? Aber droht, ich muss ja nicht unbedingt, in der Regel schon eher negativ besetzt sein.
Also ich würde lieber von der Frage reden, die mich gerade fasziniert.
Formulieren wir es so, ja.
Und was ich schon sehr, sehr spannend finde, sind Radikalisierungsprozesse und Übergänge in hochexpressive Gewalt. Ich war ja vor ein paar Jahren auch in der Kommission zur Aufarbeitung von Winnenden. Und das sind ja Gott sei Dank sehr seltene Ereignisse, und es gibt keine Typologien, die solche potenziellen Täter gut beschreiben. Aber die Frage auch bei islamistischer Gewalt, bei rechtsradikaler Gewalt, was muss mit jemand passieren, der eigentlich normale Belastungen hat wie andere auch, der psychisch so auffällig ist wie viele der auffälligen Jugendlichen, die wir sehen, dass der quasi verführt wird oder von sich aus eine Entwicklung nimmt, wo er zum Äußersten bereit ist. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir auch in der Prävention noch sehr viel stärker angucken müssen. Das ist mir als Kinderpsychiater einerseits ein Anliegen, dass man nicht hinter jedem psychisch Kranken eine Gefahr sieht, weil die sind keine größere Gefahr. Das ist oft so eine Reaktion in Medien. Ah, der war psychisch krank. Und da ist der Umkehrschluss, alle psychischen Kranken machen so schlimme Dinge. Das stimmt halt eben überhaupt nicht. Deshalb ist das Thema für uns wichtig. Und gleichzeitig ist es wichtig, wir haben immer, wenn so ein Ereignis ist, jetzt auch nach dem sogenannten Amoklauf in München, unheimlich viele Nachahmer, Copycats, die quasi sich dann auch äußern oder wo Eltern und Schulen, die eigentlich zugeguckt haben, plötzlich Angst kriegen, was ist damit? Und ich denke, das ist so ein Bereich, wo wir sowohl mit den Präventionsprogrammen lange geschlafen haben, auch die rechtsradikale Gewalt hat man viel zu wenig unternommen. Diese Programme waren beim Familienministerium ja sogar mal ganz eingestellt worden. Und wo es uns stärker im Prinzip interessieren muss, was sind Voraussetzungen von Radikalisierung? Und da gibt es die einen, die sehr viel über Computerspiele reden und einfach die Übereffekte in Ballerspielen meinen. Das kann es aber auch nicht erklären, weil es gibt so viele Leute, die das spielen und nicht gewalttätig werden. Ja, da kommt eine spezifische Komponente mit dazu. Ja, und ein Bereich, wenn ich das noch kurz sagen darf, was kaum genutzt wird, ist, was Jugendliche, wenn sie zum Beispiel Avatare für ein Spiel gestalten, über sich aussagen.
Nur durch die Wahl des Avatars?
Durch die Wahl und Ausgestaltung des Avatars. In vielen Spielen kann man den ja auch quasi noch ausgestalten mit Attributen. Und da sage ich natürlich, wie früher im Märchenspiel, ganz viel über mich aus. Mhm. Das nutzen wir aber in unserem Fach im Moment gar nicht, weil wir, als ich Spieltherapie gelernt habe, hat man noch Metaphern aus Märchen genommen. Mhm. Und ich finde Ballerspiele doof und habe mich damit nie auseinandergesetzt.
Da kann ich Ihnen die Kollegin, die Frau Professor Dr. Pfeiffer, kennen Sie die?
Ja.
Der Bruder ist ja auch relativ bekannt. Ja. Die hat dieses World of Warcraft sehr gut erforscht und wirklich komplett auseinandergelegt. Die ist da sehr, sehr bekannt auf dieser Thematik. Ob sie dies konkret mit den Avataren auseinandergesetzt hat, das weiß ich nicht. Aber die ist da wirklich eingetaucht und hat sich da wirklich sehr interessant mit beschäftigt. Ich weiß ja auch schon ein älteres Spiel, aber das war ja mal damals auch dieses große, neue, böse Spiel, was alle Jugendliche verleitet.
Genau, ich habe auch eine Dissertation mitbetreut, wo es genau um diese Fantasien geht, die hinter den Avataren stecken und die möglichen therapeutischen Möglichkeiten. Und was mich einfach sehr interessieren würde, ist, dass wir unser therapeutisches Repertoire erweitern und die heutigen Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Mhm. Und nicht mit unseren Techniken, wie ich sie mal gelernt habe, arbeiten. Weil da gab es eine solche Revolution und wir diskutieren immer noch diese kategorische Debatte, wollen wir, dass die Kinder das spielen oder wollen wir nicht, dass sie das spielen. Aber die allermeisten spielen es. Und die Kriminologen müssen auch umlernen, weil die meisten jugendlichen Täter, die sich organisieren, ja eigentlich nicht mehr so doof sind, E-Mails zu senden, die man scannen kann, sondern in den Spielen und Spiele-Communities werden auch ganz viele Informationen ausgetauscht, sodass ich sie nicht nachverfolgen kann.
Ja? Sie geht aber dann jetzt ja immer quasi von ihren Klientel natürlich aus und sagen, hier beobachte ich diese und jene Sache, wie kann ich darauf reagieren? Was halten Sie von der Aussage, etwas mal platt formuliert, die machen doch sowieso alles nur den Erwachsenen nach und ihr braucht gar nicht auf die Kinder zu gucken, sondern ist ja kein Wunder, wenn die Erwachsenen so und so in dieser Gesellschaft sind, machen das die Kinder nach. Und die eigentliche Problematik sind gar nicht die Kinder, die sie dann haben, wo man das merkt, sondern ist die Entwicklung in unserer Gesellschaft.
Naja, das stimmt wie alle Gemeinplätze. Zu einem gewissen Ausmaß. Deshalb ist in meinem Fach die Einbeziehung von Eltern auch so wichtig. Trotzdem gibt's, das sieht man ja in Familien, wo relativ ähnliche Rahmenbedingungen sind, Kinder, die mit unheimlich unterschiedlichem Temperament ausgestattet sind. Und mit dem einen Kind kommen Eltern besser klar und sind die ideale Familie für das Kind. Und mit anderen Kindern kommen Eltern weniger klar. Es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen. Manche Familien haben für das erste Kind unheimlich viel Zeit, nehmen auch noch beide Elternzeit und so weiter. Wenn dann das dritte Kind kommt und die Eltern in der Karriere weiter sind und die Zeit viel knapper sind, kann in der gleichen Familie eine große Ungleichheit herrschen. Ja? Also ich finde, natürlich sind die Eltern enorm wichtig. Sie prägen uns. Und trotzdem haben wir alle in der Pubertät ja auch die Aufgabe, unseren eigenen Platz im Leben zu finden, rauszufinden, wie wir sind. Was an uns gleich ist, was an uns anders ist. Meistens findet man die Eltern in dem Alter ja auch ein bisschen doof. Und versucht sich an diesen Haltungen zu reiben. Und da ist dann die Funktion der Eltern eher, dass die überhaupt Normen haben. Damit ich selber quasi meinen Referenzrahmen, meine Normen entwickeln kann, muss ich wissen, was finde ich bei meinen Eltern spießig, was finde ich ganz sympathisch. Und ich brauche diese Auseinandersetzung und gleichzeitig das Gefühl, und egal was passiert, die sind für mich da. Mhm. Also diese Mischung aus Konfrontation über Normen und gleichzeitig bedingungslose Liebe, das ist eigentlich das, was gelingende Erziehung ausmacht. Ja, und wer mit dem 6-jährigen Kind darüber streitet, dass es das Zimmer aufräumt, macht genau das Richtige, weil man das halt irgendwann lernen muss. Wer es mit dem 16-Jährigen noch macht, der hat wichtigere Themen verpasst.
Also das heißt, Sie sagen, 16-Jährige dürfen auch in einem unaufgeräumten Zimmer leben, oder?
Ob sie es dürfen oder nicht, sie machen es.
Okay, gut. Das ist richtig, mit vorvollendete Tatsachen gestellt. Wir machen jetzt hier gleich weiter mit dem Herrn Professor Dr. Fegert bei Radio Free FM bei der Plattform. Noch eine kleine musikalische Unterbrechung und dann sind wir sofort wieder zurück. Radio Free FM, die Plattform mit dem Professor Dr. Jörg Fegert von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Ulm. Und man könnte so viele Themen ansprechen und ihn so viele Sachen fragen, dass eine Stunde Sendezeit beileibe nicht ausreicht. Ich reiße jetzt noch 2-3 Sachen an, die ich im Vorfeld vorbereitet habe und die ich Sie fragen möchte. Das eine, was mir aufgefallen ist, sind wir wieder beim Thema Missbrauch, war dieser Beraterkreis der Deutschen Bischofskonferenz zu diesem Forschungsprojekt sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester und deren und Ordensangehörigen im Bereich Deutscher Bischofskonferenz. Was war denn da Ihre Tätigkeit?
Da war ich wirklich nur Fachberater, also mir anzuschauen, wie wird die Studie konzipiert und welche Ergebnisse kommen heraus. Das ist noch nicht abgeschlossen. Das war ja die ursprüngliche Studie, die Herr Pfeiffer versucht hat zu organisieren und der sich dann mit den Herren zerstritten hat. Wie repräsentativ die Ergebnisse sein werden, wird man sehen. Was sehr, sehr deutlich ist, ich bin ja auch im Beratergremium für den unabhängigen Beauftragten sexueller Kindesmissbrauch, ist halt, dass das Thema nicht vorbei ist. Kirche ist sicher nicht mehr so der Fokus. Das ist vielleicht heute eher der Sportverein. Das ist der Kinderchor. Das sind andere Bereiche, wo Jugendliche zusammenkommen. Die Kirche hat insgesamt in der Gesellschaft nicht mehr die große Bedeutung. Ja, obwohl es auch aktuell immer noch Übergriffe bei den Pfadfindern in kirchlichen Jugendorganisationen gibt. Nur hat die Kirche, muss man auch lobend sagen, gerade die katholische Kirche in den letzten Jahren, weil sie bei dem Thema so am Pranger stand, relativ viel unternommen, um sich Präventionsordnungen zu geben und hier irgendwas zu verändern. Das Problem ist, ich war auch durch ein anderes Projekt mehrmals in Rom gewesen, dass das Kirchenrecht an dem Punkt die zentralen Fälle ja nach Rom zieht und die Aburteilung von Übergriffen durch Priester ewig dauert und relativ intransparent ist.
Aber wir haben ja hier ein Strafrecht in Deutschland, dem kann ich mich doch nicht entziehen, weil ich Priester bin.
Das ist sicher so, aber zuerst muss jemand das mal angezeigt haben und man muss des Priesters noch habhaft werden. Mhm. Also ich kenne gar nicht so wenige Fälle von Ordensleuten, die dann innerhalb ihrer Orden irgendwo anders hin versetzt wurden, nach Südamerika, nach Afrika, dann dort fröhlich weiter missbraucht haben. Mhm. Ja, und zuerst aber mal dem Zugriff unserer Strafverfolgungsbehörden entzogen waren.
Also das heißt schon, dass jetzt nicht in allen Bereichen der rücksichtsvolle, hundertprozentige Unterstützung da gewesen ist, was ja auch der Herr Professor Dr. Pfeiffer ja auch, es muss ihn etwas ja bewogen haben, das Ganze abzubrechen, sage ich jetzt mal.
Na gut, ohne eine Kollegenschelte machen zu wollen, Herr Pfeiffer hat der Kirche auch Dinge versprochen in seinem Projekt, die vom Datenschutz her nicht machbar waren. Also es gab so zwei Seiten, weshalb das Ganze gescheitert ist. Man muss verstehen, 2010 war durch den Skandal am Canisius-Kolleg und die Debatte um sexuellen Missbrauch, die ja auch zum runden Tisch sexueller Missbrauch führte und so weiter, auch zu unserem großen Projekt, wo sich über 20.000 Betroffene gemeldet haben, da war so Druck drin, dass die Kirche ganz schnell ein Projekt wollte. Und ich würde einfach sagen, der Vertrag war schlecht ausgehandelt und da standen Dinge drin, die beide Seiten wollten, die aber nicht machbar waren. Das passiert manchmal auch unter einem so starken politischen Druck. Ich meinte die Zeit davor, weil ich war schon kurz nach 2000 bei einer Konferenz im Vatikan, wo eigentlich ganz deutlich war, was für ein Riesenproblem in der Diözese Boston zum Beispiel mit Missbrauch war. Da gab es ja auch jetzt den Film, der ausgezeichnet wurde, über die Aufdeckung des Skandals in Boston. Und da wurde das Kirchenrecht geändert und es gab auch in Deutschland damals eine klare Verhaltensanweisung, wie man mit solchen Fällen umgehen soll. Und die 10 Jahre zwischen 2000 und 2010 waren nicht genutzt worden. Und dann ist der Kirche der Skandal noch sehr viel stärker auf die Füße gefallen.
Jetzt mal, um von der Kirche wegzugehen, wenn man sich das jetzt mal anschaut, das ist die Kirche, das sind Pfarrer, das sind im Sportverein, haben Sie gesagt, Pfadfinder, auch aus der Familie welche. Kann ich dann sagen, es liegt einfach in der Natur des Menschen? Oder ist es ein zu pessimistischer Ansatz?
Ich denke, es ist vielleicht auch ein bisschen zu biologistischer Ansatz. Es liegt vielleicht in der Natur mancher Menschen, die real pädophil sind. Also die einfach eine Anlage haben, eine Neigung haben, dass sie sexuell erregt werden durch Kinder. Die sind aber bei den Tätern der geringste Anteil. Der größere Anteil sind Menschen, die Machtmissbrauch ausüben auf sexuelle Weise, weil sie genau dieser mächtige Übergriff, diese Macht, die sie darin erleben, weil das es ist, was sie eigentlich anregt. Und das ist das Feld, was wir im Prinzip durch Prävention auch erreichen können und eingrenzen können. Ich glaube nicht, dass es primär in der Natur des Menschen liegt, weil in allen Gesellschaften ist eigentlich das Inzest-Tabu eines der ältesten Tabus, das wir haben. Jemand, mit dem wir zusammen sozialisiert sind, der uns erzogen hat, in den können wir uns eigentlich nicht verlieben. Ja? Also die Natur hat auch sehr, sehr viel dazu getan, dass Inzest eigentlich nicht vorkommt. Und die häufigsten Fälle von Missbrauch sind ja in Familien nach wie vor. Was soziologisch gesehen eigentlich die Voraussetzung ist, ist das Abhängigkeitsverhältnis und das Machtgefälle. Und das sind oft Kinder, die ja nicht nur diese Menschen, die ihnen das antun, hassen, sondern die auf Gedeih und Verderb auf die auch angewiesen sind.
Ja, aber das sind ja alle Kinder in einem gewissen Alter, ne?
Natürlich. Aber gerade wenn sie jetzt zum Beispiel in ein Internat gehen, es sind die Kinder, die eher isoliert sind, die dann von einem Täter Nachhilfeunterricht angeboten kriegen, die von der Gruppe getrennt werden, die eine Sonderbehandlung bekommen, wo die sich auch sehr wohl überlegen, will ich diesen Status verlieren? Ja, oder nicht. Also ganz viele Betroffene bauen Schuldgefühle auf, weil die Täter das so manipulativ geschickt machen, dass die Kinder denken, ja, irgendwo habe ich es auch gewollt oder irgendwo war ich auch selber schuld. Und es ist ganz, ganz wichtig, immer klar zu machen, wer die Verantwortung trägt, nämlich der Erwachsene.
Also das heißt, es geht darum, die Kinder stark zu machen. Das ist sozusagen der Ansatz.
Das ist der Ansatz, aber der darf nicht rumgedreht werden. Nach dem Motto, du hattest ja dein Präventionstheaterstück in der Schule. Du hättest jetzt stark sein können, hättest dich wehren können. Viele Kinder schaffen es trotzdem nicht. Und deshalb der eigentliche Ansatz muss sein, die Bystander, die Leute, die es mitkriegen, zu ermutigen, was zu sagen und einzuschreiten. Weil in der Regel haben es immer doch relativ viele Leute gewusst, aber haben sich nicht getraut, was zu sagen.
Aber das ist für mich ein bisschen widersprüchlich, wenn Sie sagen, eigentlicherweise ist es in der Biologie und in der Gesellschaft so angelegt, dass das eigentlich ein Tabuthema ist, dass das dann darauf keiner sich traut, das aufzudecken. Dass es innerhalb so einer Organisation wie der katholischen Kirche jetzt nicht unbedingt jeder ganz offen machen will, klar, aber in so familiären Strukturen, woran liegt es, dass man dann da als Betroffener also nicht als Ausübender, sondern als Familienmitglieder, das mitbekommt, Hemmungen hat, das aufzudecken. Ist es dann schambehaftet oder?
Es ist massiv schambehaftet. Man weiß auch, dass im Prinzip die Familie hinterher, wenn man sich dann von dem Täter trennt, ärmer dasteht, dass es erheblich viele Probleme gibt, dass die ganze Familie auseinanderfliegt. Die Kinder haben davor massiv Angst und dadurch entsteht eigentlich ein Riesenschweigegebot, auch bei Profis. Ich habe viele Gutachten in diesem Bereich gemacht. Als ich das erste Gutachten über einen Chefarzt gemacht hat, der in seiner Klinik Kinder missbraucht hat, der ein feingeistiger Mensch war, der viel Flöte gespielt hat, der Konzerte veranstaltet hat, der ein guter Redner war. Was glauben Sie, mit dem Gutachten habe ich mir extrem schwer getan. Weil die Familienverhältnisse, weil alles so einfühlbar war und weil mir das nah und unter die Haut ging. Und wenn das jetzt hier um einen Kollegen von Ihnen gehen würde, wäre das für Sie auch schwieriger, das anzusprechen, würde ich mal annehmen, als wenn das irgendwo was ist, was weit weg ist. Also weil man Verflechtungen hat und weil man irgendwo das dann kaum glauben will.
Ja? Aber dann ist es ja im Prinzip etwas, was ja so konzipiert ist, dass es kaum aufzubrechen ist, weil es ja immer in diesen engen Beziehungsstrukturen passiert und dann eben das ja auch oft so ist, wenn es auch noch schambesetzt ist, dass die Familie sagt, wir lassen das lieber innen drinnen und gehen damit nicht nach außen und dulden das dann sozusagen.
Ja, deshalb ist das, was man im Englischen Awareness nennt, also die bewusste Wahrnehmung und das Bewusstmachen der Thematik in der Gesellschaft so wichtig. Und ich glaube, da ist uns seit 2010 enorm viel gelungen. Und das führt auch dazu, dass Leute heute das leichter ansprechen, dass Patienten uns leichter darüber erzählen. Also wir haben eine Inanspruchnahme in diesem Bereich, die so hoch ist wie noch nie zuvor. Der Hilfebedarf ist groß, obwohl die Zahlen gar nicht so immens angestiegen sind. Ja, die bleiben auf sehr hohem Niveau. Aber heute trauen sich sehr viel mehr Betroffene, einfach Hilfe einzufordern.
Also das heißt, die Betroffenen und das Umfeld sensibilisiert, dass sie da etwas offener reagieren können. Dazu braucht es natürlich auch Zeit einfach, ne? um zu sehen, da gibt es schon andere, die das gemacht haben und da gibt es Hilfen und das muss sich ja entwickeln, denke ich mal, oder?
Es braucht Zeit und es braucht auch Sie, also die Medien. Also wir haben das gemerkt, als wir diese Begleitung für die unabhängige Beauftragte gemacht haben und sich Tausende gemeldet haben. Wir waren an einem Termin mit Wim Wenders zusammen in der Bundespressekonferenz. Der hat ja eine Gratiskampagne in allen Medien damals gemacht, die im Fernsehen lief. Danach hatten wir Tausende von Anrufen. Wenn das in der Tagesschau kommt, wenn das in den Tagesthemen kommt, dann trauen sich ganz viele Leute. Dann kam Weihnachten, dann hat keiner mehr, da will keiner über das Thema reden. Mhm. Ja? Und erst als das in den Medien wieder Thema war, haben sich auch wieder mehr Leute getraut, darüber zu sprechen. Insofern hat auch so eine Sendung wie heute eine Funktion, die ich auch bewusst nutze, dass ich über das Thema spreche, weil ich immer sicher bin, es ermutigt Personen, die gerade jetzt betroffen sind und leiden, sich doch Hilfe zu holen.
Um die Hemmschwelle zu senken und auch die Hemmschwelle bei den Außenstehenden zu sagen, wir gehen den ersten Schritt und machen das offen. Was würden Sie jetzt in einem empfehlen, der den Verdacht hat? Weil das ist ja natürlich die nächste kritische Frage, wenn das nicht unbedingt erwiesen ist, sondern ich habe nur den Verdacht, dass in der Familie oder Sportlehrer oder wer auch immer den Kindern, Jugendlichen nahesteht, dass da solche Handlungen vollzogen werden. Wie soll der als erstes umgehen mit der Thematik?
Wir haben das, weil das ein grundsätzliches Problem ist, in Deutschland durch das Bundeskinderschutzgesetz geregelt und Berufsgeheimnisträger und Lehrer, so wie ich, haben das Recht auf eine Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Da kann man anonym mit drüber reden. Diese Fachkraft muss durch das Jugendamt gestellt werden, ohne dass das Jugendamt schon erfährt von dem Fall. Und jeder Bürger hat auch über das Bundeskinderschutzgesetz auch einen Beratungsanspruch bei einer solchen insoweit erfahrenen Fachkraft. Und das würde ich auf jeden Fall nutzen. Also wenn ich mir unsicher bin, nicht warten, bis ich so viel Beweise zusammen habe, weil wir sind keine Ermittlungsbehörden. Das ist Sache der Polizei. Sondern mich austauschen und mich versichern, wie kann ich dem Kind jetzt am besten helfen? Da gibt es Einrichtungen auch wie den Kinderschutzbund. Ich glaube, in Ulm haben wir viele gute Angebote, die man angehen kann. Man sollte sich Hilfe holen und mit jemandem darüber reden.
Und das heißt, der erste Ansprechpartner wäre Kinderschutzbund oder Jugendamt? Oder
das Jugendamt kann Ihnen insoweit erfahrene Fachkräfte nennen, so heißen die, und diese Fachkräfte können Sie anonym beraten.
Okay, also das war dann sozusagen der erste Schritt, den man gehen kann, wenn man selber jetzt noch nicht genau weiß, wie soll ich mich jetzt da verhalten. Das heißt, würden Sie sagen, die Fälle haben zugenommen oder ist einfach nur durch die gestiegene Awareness die Zahlen höher?
Ich würde sagen, die Zahl ist höher, weil sich mehr Leute trauen, darüber zu sprechen. Wir haben ja gerade so eine Dunkelfelduntersuchung gemacht und da waren die letzten Zahlen 2010 lagen bei 12,6% für sexuellen Missbrauch, jetzt bei 13, irgendwas.
Deutschlandweit jetzt.
Deutschlandweit, das ist nicht signifikant der Anstieg. Mhm. Aber es ist auf einem riesigen Niveau, wenn Sie sich vorstellen.
12,6.
Ja, um die 10% quasi, sagen wir mal, ja, die betroffen sind. Also das sind keine seltenen Ereignisse. Das heißt, jeder Lehrer, jede Erzieherin, jeder muss sich mit der Thematik auseinandersetzen, weil er in seiner Praxis solchen Kindern begegnet.
Ja, das ist richtig. Das ist ja, da kriegt man schon fast per se schon mal ein schlechtes Gewissen, wenn man statistisch gesehen, weil da muss man ja sagen, okay, bei 12% muss ja im Prinzip jeder irgendeinen schon mal irgend so ein Kind oder so kennen. Was gibt es denn für Anzeichen bei den Kindern? Das ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, ne?
Das ist extrem schwierig und ich finde das auch der falsche Weg, weil Kinder reagieren auf Belastungen eher alterstypisch als belastungstypisch. Mhm. Also ich kann sexuellen Missbrauch oder körperliche Misshandlung, gut, da habe ich manchmal Misshandlungsspuren, eigentlich nicht aus dem Verhalten diagnostizieren, sondern der Königsweg ist im Prinzip, dass sich ein Kind anvertraut und mir erzählt, was es passiert. Mhm. Ja? Nur wenn ich jetzt direkt nach einem Übergriff Sperma sichern kann, kann ich über den genetischen Fingerabdruck quasi den Täter unzweifelhaft identifizieren.
Mhm. Aber gut, das ist natürlich dann, also das ist natürlich in diesem Bereich eher, denke ich mal, dann schwierig, solche konkreten Sachen, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme dann. Das ist jetzt so.
Das ist auch die Ausnahme, weil viele nicht dran denken. Also dann wird quasi nach so einer schlimmen Tat, wenn das Kind berichtet, das Höschen gewaschen, dann hat man nichts mehr. In eine Plastiktüte packen wäre die richtige Reaktion.
Es ist natürlich in diesem emotionalen Stress für Sie natürlich so gesagt wunderbar. So müsste es sein, so muss es laufen, aber ist natürlich dann für die Betroffenen in dem Moment relativ schwierig, denke ich mal. Ich sehe schon, es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber umso wichtiger, dass wir hier das publik gemacht haben und ich bedanke mich jetzt sehr herzlich, dass Sie den Weg hier runter gefunden haben und in all Ihren Kongressen, morgen geht es ja gleich schon wieder weiter, haben Sie gesagt.
Ja, ist Jugendhilfetag.
Ja, dass Sie es geschafft haben, zu unserem kleinen Sender hier, zu Radio Free FM gekommen sind und uns eine Stunde Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Professor Dr. Jörg Fegert von der Universität Ulm. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.